Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur siebten Ausgabe der Fotografie. Ich habe mir Chris Marquardt eingeladen. Hallo Chris.
Hallo.
Der kann fotografieren und kann darüber gut reden und ist so freundlich, mir zu erklären, was ich da überhaupt tue, wenn ich auf einen Auslöser drücke. Was machen wir heute? Letztes Mal hatten wir Farbe. Da bin ich ja ein bisschen ausgestiegen, weil das irgendwann so mein Gehirn irgendwie überlastet hat.
Alles, Zone out. Nee, wir haben... Zone
genau,
out, sehr schön. Wir haben heute mal überhaupt kein großes, schlimmes Thema. Wir gucken uns heute einfach mal Bilder an. Mhm. Und reden so ein bisschen drüber.
Genau.
Und das, lass uns mal gemeinsam so ein bisschen Bilder analysieren. Lass uns aber vorher vielleicht noch ein bisschen aufräumen, ne? Letzte Sendung.
Aufräumen, aha.
Also den großen Besen holen und genau. Ich bin mal wieder natürlich durch die Kommentare durchgegangen. Das war, glaube ich, Folge 288. Pshaw hat natürlich recht, da sind Zapfen und keine Zäpfchen im Auge. Ne? Weißt du, das kommt von Stäbchen und Zäpfchen. Ne?
Ja, klar.
So Verniedlichung. Ne?
Ja.
Sind auch keine Stäbe im Auge, ne? Sind ja Stäbchen.
Stimmt, Stäbchen.
Also sind Zapfen auf jeden Fall. Der Jan hatte noch eine Frage, das hat auch mit dem Thema Farbe noch zu tun. Und zwar sRGB und Adobe RGB kann man auf seiner Kamera einstellen.
Mhm.
Und fragt, wie denn jetzt? Was denn jetzt?
Also das ist eine Frage, die ich dir auch irgendwann nochmal stellen wollte, ja?
Ja. Mhm. Hat ganz einfach damit zu tun, wie die Software die Farben interpretiert. Also letztendlich sind ja so Dateien irgendwie nur in Zahlen. Also Farben sind ja in Zahlen abgelegt. Die für jedes Pixel steht dann irgendwie eine Zahl da.
Mhm.
Und dieses sRGB, Adobe RGB sind sogenannte Farbräume. Das ist einfach so die Anweisung an die Software, wie sie denn die Farben zu interpretieren hat oder die Zahlen zu interpretieren hat als Farben. Also man nennt das Farbraum. Das spielt in der Kamera nur dann eine Rolle, wenn du JPEG-Bilder machst. Wenn du RAW fotografierst, spielt das überhaupt keine Rolle. Ist egal.
Was macht es denn bei den JPEG-Bildern dann?
Das ist die Menge der Farben, die in diesem Farbraum dargestellt werden kann. Also stell dir vor, es steht für den Pixel links oben, steht irgendwie eine 183 drin,
mhm,
und die würde dann in, also ich, das ist nur ein hypothetisches Beispiel, die würde dann in sRGB als hellgrün interpretiert und in Adobe RGB vielleicht in noch heller grün.
Mhm.
Also die Interpretation, und das steht dann nachher in der Datei drin. Und eine gute Software, die kann dann diese Datei anschauen und sagen, wie muss ich die jetzt interpretieren?
Mhm.
Weißt du, das ist so ein bisschen, irgendjemand hat es mal schön erklärt, wenn du 50 fährst.
Ja.
Dann ist das ein Unterschied, ob du 50 in Großbritannien fährst oder ob du 50 in Deutschland fährst.
Ja, weil die Briten das falsche Maß benutzen.
Hm? Richtig, das ist das Maß, genau. Das heißt, diese 50 alleine sagt noch gar nichts aus.
Ja.
Die sagt erst dann was aus, wenn du tatsächlich dann die Maßeinheit hinten dran hast. Und im Prinzip ist der Farbraum das gleiche.
Okay.
Und im JPEG ist das wichtig. Und wenn du RAW fotografierst, dann kannst du es einfach ignorieren.
Oh ja, dann ignoriere ich das, weil ich ja gelernt habe, dass RAW fotografieren besser ist.
Gibt dir weiteren Spielraum.
Ja, genau, ich kann halt hinten, also das merke ja sogar ich, also auf meinem Niveau schon, das, also gerade das Belichtungsproblem.
Kannst du wesentlich
also,
mehr machen.
Ja, ja, also gerade wenn du was hast, ist zumindest mein Gefühl, wenn ich tendenziell unterbelichte, kann man es hinterher besser retten, als wenn es tendenziell überbelichtet ist. Ist das richtig oder ist das eher zufällige
Wahrnehmung? Also in der Regel, was dir oben wegknallt, also in den hellen Bereichen, wenn du irgendwie Wolken ins Weiß absaufen, mhm, lässt, die zu retten ist schwieriger,
ja,
als irgendwo unten noch ein bisschen was rauszukitzeln. Dafür kriegst du dann in den Tiefen so ein bisschen mehr Rauschen rein, aber ist mir tausendmal lieber, als hinterher irgendwie unflickbare Wolken zu haben.
Ja.
Tja. Dann hat der Heiko gefragt, wie das denn mit dem Weißabgleich ist, wenn er einen Filter drauf hat. Also so ein Polfilter oder irgendwie sowas vorne drauf.
Sollte doch eigentlich gar nichts machen, weil der Weißabgleich findet doch dahinter statt, oder?
Richtig, also er fragt, ob er es mit oder ohne Filter machen soll. Generell mal mit Filter, es sei denn, du bist so ein ganz abgedrehter Schwarz-Weiß-Fotograf, der mit Farbfiltern arbeitet, dann hast du eben was ganz anderes. Und dann wollte er noch wissen, wie ein Polfilter funktioniert. Also
das kann ich erklären.
Mach mal.
Wenn Licht auf eine Oberfläche trifft, wird es nur auf einer Schwingungsebene reflektiert. Und wenn
so polarisiert,
du, polarisiert, ja. Genau. Also das schwingt halt entweder horizontal oder vertikal. Und wenn du einen Polfilter reinmachst, nimmst du eine Schwingungsebene. Nee, warte mal. Ich kann es doch nicht erklären. Also du nimmst einen Polfilter, filtert eine Schwingungsebene raus. Also ich weiß gar nicht, ob es eine horizontale oder eine vertikale ist.
Ja, das ist variabel, weil du kannst den Polfilter ja drehen.
Du kannst ihn drehen, stimmt, genau.
Ja, ja.
Da erklär du das lieber.
Also fotografisch macht er ja, also du liest, Polfilter macht knalligere Farben. Polfilter erhöht die Kontraste.
Mhm.
Und das hat tatsächlich auch mit dieser Polarisation zu tun, weil reflektiertes Licht von nichtmetallischen Flächen, also von Wasser, von Blättern auf Bäumen, von sonstigen Glas zum Beispiel, Oberflächen, das ist eben polarisiert und mit dem Polfilter kannst du das durch geschicktes Drehen und durch geschickten Winkel kannst du das reduzieren, diese Reflexion. Kannst also damit zum Beispiel durch eine Wasseroberfläche auf die Fische drunter gucken oder durch eine Autoscheibe nach drinnen gucken. Und das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel diese Reflexion von Blättern auf Bäumen, also der Himmel, ne, der ist ja blau, der strahlt dann da quasi sein blaues Licht runter und das wird dann von den Blättern reflektiert und von anderen Oberflächen auch. Wenn du diese Reflexion wegmachst, dann kommt einfach mehr von der Originalfarbe durch, also von dem Grün der Blätter zum Beispiel. Und deshalb bekommst du...
Ist es sinnvoll, immer einen Polfilter drauf zu haben eigentlich? Oder?
Nö. Also heutzutage eh nicht mehr, weil ich meine, der Polfilter, der gibt dir schon so ein paar Vorteile. Der nimmt nämlich auch Reflexionen von Partikeln in der Luft raus. Also der blaue Himmel, der ist ja deshalb so hellblau, weil da ganz viel, also unter anderem deshalb so hellblau, weil da ganz viele Partikel in der Luft sind, von denen sich Licht reflektiert.
Mhm.
Also sei das jetzt Staub oder Wasser oder ne, Dampf und so weiter. Und wenn du dann mit dem Polfilter rangehst, dann kannst du diese Reflexion eben auch reduzieren und dadurch wird der Himmel dann dunkler. Das heißt, du hast einen stärkeren Kontrast zwischen dunklem Himmel und hellen Wolken zum Beispiel. Und dafür ist das schon klasse. Also da kriegst du schon ein bisschen mehr raus. Aber
Ist das was ich nachträglich rechnen kann?
Ein bisschen, ja. Wobei du kriegst natürlich nicht alles jetzt raus. Also gerade, sagen wir mal, einen Baum mit seinen Blättern, die ganz glänzend sind, kannst du natürlich nicht komplett entfernen. Also Polfilter kann schon was bringen. Ich persönlich benutze ihn aber ganz, ganz selten.
Mhm.
Also wirklich eigentlich nur, wenn ich mit Reflexionen auf Wasser kämpfe und solchen Geschichten. Und sonst eher nicht.
Ja.
Jo. Der Patrick hatte noch einen Hinweis zum Thema Kalibrieren. Da hatten wir auch nochmal geredet, Farbkalibrieren von Bildschirm und so weiter.
Oh also, ja.
Mhm. Ja. So mit so einem Spider-Ding drauf und dann hast du hinterher was. Und da sagt er, danke für die tolle Themenserie beim Thema Kalibrieren von Medien. Hätte ich noch eine Sache, nämlich die menschliche Wahrnehmung. Ich mache öfters Nachbearbeitungen, zum Beispiel von Architektur-Renderings mit Photoshop. Dabei ist mir schon öfter passiert, dass mir die Farben subjektiv stimmig vorkamen. Wenn ich dann einen Tag später, also mit etwas zeitlichem Abstand, nochmal draufschaue, sehe ich plötzlich einen Farbstich auf der Fläche oder sogar auf dem ganzen Bild. Kennt ihr das, beziehungsweise habt ihr einen Tipp dagegen?
Ich kenne das nicht und ich habe auch keinen Tipp dagegen.
Also das Problem ist, unsere Augen sind ja keine wissenschaftlichen Instrumente.
Ja.
Unsere Augen sind extrem beeinflussbar durch das, was drumherum vorgeht. Also stell dir vor, du hast deinen Bildschirm am Fenster und die Außenhelligkeit und vor allem auch die Farbtemperatur von draußen, die ändert sich ja ständig, weil mal ist die Sonne hoch, mal tief, mal ist es Nacht und je nachdem hast du eine andere Umgebung, in der du arbeitest und das beeinflusst ganz enorm deine Wahrnehmung. Das heißt, wenn du, das kannst du ja auch mal ausprobieren, wenn du so mit Lightroom oder so arbeitest, kannst du den Hintergrund hinterm Bild von weiß auf schwarz auf grau stellen und dann bearbeite mal ein Bild auf weißem Hintergrund. Und dann bearbeitest du das gleiche Bild nochmal auf schwarzem Hintergrund und du wirst sehen, dass sich die Kontraste ganz anders entwickeln, dass du ganz andere Ergebnisse bekommst, weil die Umgebung eben eine andere war. Also bei mir ist das hier tatsächlich so, ich habe, da ist zwar ein Fenster im Raum, aber der Rechner steht tatsächlich mit dem Rücken zu einer Wand.
Ja.
Das ist eine Rauffasertapete, eine weiße, wie sich das in Deutschland gehört. Und dann habe ich hier eine Beleuchtung, die im Prinzip immer ähnlich ist. Und das heißt, ich habe hier eine Umgebung mir geschaffen, die sich nicht ständig böse verändert.
Mhm.
Und Profis machen das sogar noch extremer. Die gehen dann also in so Druckereien, die haben dann so Normlichtkabinen. Das sind dann so Teile, wo man davor steht und dann hat man so eine Haube drumrum und dann hat man da drin eine Lichtquelle mit einer exakt berechneten Farbtemperatur und einer ganz bestimmten Helligkeit und die ist immer gleich und dann kann man da seine Sachen reinholen, seine Ausdrucke, seine Testdrucke und kann schauen, ob die dann mit den anderen übereinstimmen und so weiter. Also das kann man tatsächlich treiben bis zum Exzess.
Ist das das ist dann aber auch so Pixelpieperei, oder? Wer macht sowas? Machen das ernstzunehmende Leute oder machen das eher die Leute, die sich zu ernst nehmen?
Ich sag mal so, ne? Also Profis machen das, ja. Leute zu Hause wie ich, die einfach viel mit Bildern machen das zum gewissen Grad auch. Also ich kalibriere regelmäßig den Bildschirm. Wie gesagt, ich habe eine Umgebung, in der ich so einigermaßen.
Ja, aber du gehst halt nicht in so eine Kabine.
Nein, das nicht. Das wäre für zu Hause völliger Overkill. Ich gucke mir aber auch dann ganz gerne mal Bilder auf dem anderen Rechner an. Also ich nehme dann meinen Laptop, setze mich ins Wohnzimmer und schau dann auch in dieser anderen Umgebung auf dem anderen Bildschirm das nochmal an.
Mhm.
Und wenn ich dann merke, oh hoppla, das Bild, was ich da gepostet habe, ist aber extrem zu dunkel geworden oder hat aber einen Grünstich, dann gehe ich da auch nochmal ran.
Mhm. Was mir eingefallen ist, wo wir eben bei Filtern waren, UV-Filter, haben wir schon mal über UV-Filter geredet? Nee, ne?
Haben wir nicht, ne. Wir können mal so irgendwann mal so generell über Filter reden, weil es...
Aber stimmt das, dass UV-Filter eigentlich Voodoo sind?
Im Digitalen ja.
Ah ja, okay.
Sag ich mal. Nee, das ist... Also wir haben einen sichtbaren Bereich, in dem wir uns bewegen. Haben wir letztes Mal schon mal bei den Farben drüber geredet.
Mhm.
So dieses eben sichtbare Spektrum, irgendwie 380 bis 780 Nanometer ungefähr Wellenlänge. Und dann haben wir eben das ultraviolette und das infrarote Licht auf den beiden Seiten davon. Und dieses UV-Licht, das kann schon zu Problemen führen. Also du kannst, wenn du jetzt einen völlig nackten Sensor hättest, der quasi einfach mal Licht bekommt, so komplette Bandbreite, Infrarot, UV, alles mit drin, dann wird das mit Sicherheit in irgendeiner Form visuell auch wiedergegeben werden. Also der ist dann schon empfindlich auch im Infrarot- und UV-Bereich und verfälscht dir dann dein Bild in deinem sichtbaren Bereich. Jetzt haben aber Digitalkameras vor dem Sensor noch, der ist eben nicht nackt, sondern da ist noch so eine Glasscheibe davor oder ein ganzer Packen von Glasscheiben. Und das sind verschiedene Filter, unter anderem ein Infrarot- und ein UV-Filter. Das heißt, der Sensor bekommt schon mal vorgefiltertes Licht, was nur diesen sichtbaren Bereich abdeckt.
Das heißt, der Sinn des UV-Filters auf meinem 50mm Objektiv ist, dass ich mir die Linse des 50mm Objektivs nicht zerkratze.
Ja.
Weil es ein teures 50mm Objektiv.
Es gibt auch teure, ne? Aber du hast dann tatsächlich einfach ein teures Stück Glas davor, was möglicherweise auch noch Probleme macht, weil es eben weil es eine weitere Oberfläche ist, durch die das Licht durch muss. Und stell dir vor, das Licht fällt jetzt durch den Filter auf die Frontlinse.
Mhm.
Die Frontlinse ist ja gebogen, also wird es dann in einem Winkel wieder ein kleiner Teil davon wird tatsächlich zurückreflektiert. Das knallt wieder gegen den Filter, wird wieder.
Der reflektiert es in die Linse, ist so auch scheiße.
Und dann hast du plötzlich so Geisterlichter und so Zeug. Ist zu Weihnachten besonders schön, wenn dann der Weihnachtsbaum plötzlich doppelt so viel Lichtchen hat. Und selbst wenn du jetzt keine punktförmigen Lichtquellen im Bild hast, heißt das aber, dass alles so ein bisschen nochmal zusätzlich reinreflektiert.
Okay, ich lasse den UV-Filter also lieber ab und passe auf mein Objektiv auf.
Ja, Streulichtblende vorne drauf, dann hast du so einen ganz guten physischen Schutz.
Streulichtblende, du meinst dieses Plasteding.
Dieses tutenförmige Teil da vorne drauf. Einfach drauf machen und zwar richtig rum. Also das ist.
Weiß?
Ja, das kann man zum Transport auch andersrum drauf machen, damit es weniger Platz wegnimmt. Aber das gehört natürlich so wie so ein Becher vorne drauf. Und das hilft dir dann eben, das hilft dir A, die Linse zu schützen und B, nimmt es noch. Also der Grund dafür ist eigentlich, dass Licht, was nicht dem Bild beiträgt, also Licht, was von außerhalb des Bildwinkels noch irgendwie reinstrahlt, dass das einfach abgehalten wird, weil das könnte ja theoretisch auch im Objektiv zwischen den ganzen Glasschichten und Linsen da drin hin und her gebounced werden und dann nochmal Probleme machen.
Mhm.
Also du kriegst letztendlich mehr Kontrast mit so einem Ding und schützt dein Objektiv und wenn es regnet, hast du noch ein kleines Vordach.
Das stimmt.
Das hilft also.
Das benutze ich. Perfekt.
Ja, es ist natürlich für die, na, das ist sogar eine meiner Lieblingsrants, weil die Verkäufer in den Läden, die ist natürlich nichts einfacher, als dem Kunden, der gerade eine neue Kamera gekauft hat, noch zu sagen, er müsse unbedingt noch ein Schutzglas kaufen, ja, und unbedingt noch eine Kameratasche. Und das machen die natürlich auch deshalb gern, weil sie da riesengroße Margen haben.
Genau, an so Kameras verdienen die ja kaum was wahrscheinlich.
Genau, und ja, so ein Filter, der kostet sich dann irgendwie ein Fuffi und da haben die dann irgendwie 45 dran verdient oder so.
Ja, verstehe.
Rate ich jetzt mal.
Ich hatte den Tipp mit dem UV-Filter, hat ein Freund mir gegeben, als ich dann sagte, ja, guck mal, ein neues Objektiv. Der sagte, mach dir da doch irgendeinen Filter davor, am besten einen UV-Filter, ja, der bringt nämlich nichts, aber der schützt die Linse vorne, weil
also jetzt kriegst du irgendwann Kratzer drauf. Wenn du in der täglichen Erfahrung, und ich war ja jetzt irgendwie 4 Wochen in den Bergen unterwegs, nie mit einem Schutzglas unterwegs, immer nur mit einer Streulichtblende. Und ja, die Kamera dotzt mal irgendwo dagegen, aber da ist eben dann die Streulichtblende. Die darf ruhig einen Kratzer kriegen.
Dafür stimmt, außerdem sieht das viel profimäßiger aus, wenn du so ein Ding vorne drauf hast.
Ne? Genau, da kommt noch cooler. Nee, es ist genau, so quasi die Stoßstange für die Kamera.
Tja. Wie warst du denn überhaupt in den Bergen? Du warst, wo genau warst du? Auf dem Himalaya?
Nee. Auf dem Himalaya. Himalaya ist eine ganze Sammlung von Bergen.
Ach so.
Habe ich jetzt übrigens gelernt, in der dortigen Sprache Himal heißt Berg.
Ah.
So, also Himalaya, die Berge. Nee, das sind, ist dann in Nepal gewesen. Das heißt, wir haben 16 Fotografen bis zum Mount Everest Basislager geschleppt.
Ja.
Oder sie sich selbst.
Ist das mühsam?
Ja, oder schon.
Muss man da bergsteigen oder ist das schon eher ausgebauter Weg?
Das ist eine Mischung aus beidem. Es ist aber Bergwanderung und okay, ab und zu musst du mal über ein Geröllfeld drüber oder so. Aber wir haben da unsere Sherpas dabei, die sind ausgebildete Bergführer, die dann auch schon wissen, wo es gefährlich wird und wo man wie aufpassen muss. Und insgesamt ist es schon so eine Sache, die ist für jeden machbar. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Hypersportler und es ist machbar. Von Kathmandu, wo wir uns getroffen haben, sind wir dann nach Lukla geflogen. Lukla ist dieser kleine Bergflughafen mit dieser Landebahn, die irgendwie 15 Grad Steigung hat und in einer senkrechten Wand endet. Das ist spannend, aber die wissen ja, was sie tun, die Jungs. Die fliegen
ja, irgendwie. Die wissen das bestimmt.
Die fliegen ja teilweise 50 Mal am Tag, wenn es da richtig abgeht.
Das heißt aber dann auch sehr kleine Flugzeuge. Also du kommst da nicht mit so einem Airbus.
Nein, das sind so Twin Otter. So ja, 16 Plätze drin und so. Das sind so Buschpiloten quasi. Dann sind wir dann von Lukla, 2800 Meter Höhe, gewandert bis zu Gorek Shep. Das ist das alte Basislager auf 5200 Meter Höhe.
Und Moment, ihr seid von 2000 wie viel auf?
2800 auf 5200.
Das ist aber ordentlich.
Gewandert. Ja, in vielen Tagen. Also das haben uns Zeit gelassen. Stück für Stück für Stück.
Mhm.
Sind durch das sogenannte Gokyo Valley, also ein Seitental, dann über zwei Pässe, die jeweils 5400 Meter hoch waren, drüber, was eine Hölle Anstrengung war, aber hinterher merkst du halt, das ging doch irgendwie. Also das ist schon eine schöne persönliche Wachstumserfahrung, wenn du dann merkst, dass der Moment, in dem du dich an den Wegrand setzen möchtest und Mama rufen möchtest, wenn du den überwunden hast, merkst du, nö, es geht ja eigentlich doch, ich kann das. Also man tut da viel für sich und nicht nur körperlich, sondern auch irgendwie so, ist eine Wachstumserfahrung.
Das hört man ja oft, wenn Leute sowas machen. Dass sie sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Hinterher war es dann doch gar nicht so mühsam. Und es ist eine tolle Erfahrung und man ist gewachsen. Das sind immer, ja.
Ja, und wir hatten einen dabei, der über 60 war. Wir hatten einen dabei, der sich vor 2 Jahren irgendwie 2 neue Knie hat machen lassen.
Mhm.
Also der ist mit 2 Kunstknien da drüber gekommen.
Respekt.
Wir hatten so von Altersgruppen alles von ich glaube 24 bis eben deutlich über 60. Und wir sind da jetzt auch nicht als Trekker, sondern als Fotografen unterwegs. Das heißt, unsere Sherpas wissen schon, das wird kein schneller Trek.
Ja.
Das ist halt dann, da macht man dann am Tag eben anstatt irgendwie 20 Kilometer nur 10 und 300 Höhenmeter, das reicht locker aus da oben, weil da ist ja dann doch nicht so viel Luft. Und dann nimmt man sich zwischendurch die Zeit auch mal zu fotografieren und geht das Ganze eben entsprechend langsam an und entsprechend ist das Ding dann auch durchgeplant. Das heißt, wir haben eben die ganzen Etappen, die wir so jeden Tag machen, die sind dann entsprechend nicht so hyperlang, dass man das also durchaus irgendwie...
Wie lange wart ihr unterwegs insgesamt?
Wir waren über 3 Wochen in den Bergen unterwegs. Also wir sind so knapp 2 Wochen da hoch, nach oben und dann in 4, 5 Tagen wieder runter.
Wer hat das hast du alles organisiert? Also du bist praktisch die Reiseleitung und der Veranstalter, oder?
Das organisiert John Miller, das ist ein Freund aus den USA, aus Colorado, der ist ein Filmemacher, der hat 2003 hat der mal eine Dokumentation gedreht über eine Everest-Besteigung, hat dann da die Gegend und auch speziell die Leute dort kennengelernt, die Sherpas. Und das ist ein Freund von mir und irgendwann fragt er mich 2007, ob ich mir vorstellen könnte, mal auf der Höhe einen Fotoworkshop zu halten. Mhm. Und dann bin ich da mal sofort, also ich glaube, die Entscheidung hat, glaube ich, eine halbe Minute gedauert. Dann hatte er eine Antwort per E-Mail. Yes, hell yeah.
Hell yeah,
genau. Hell yeah. Und 2009 haben wir das dann zum ersten Mal gemacht. Das war jetzt das 4. Mal, dass wir da in der Gegend waren und Fotografen mitgenommen haben. Und ja, also er ist der Organisator. Wir haben vor Ort dann eben auch eine Firma, die dann eben von Sherpas auch betrieben wird. Und da haben wir dann also, wie viel hatten wir? Ich glaube, wir hatten für 2 Teilnehmer hatten wir einen Sherpa-Guide dabei, die dann eben auch gucken konnten, dass es eben gut geht. Und wenn mal einer irgendwie es tatsächlich nicht mehr schafft, dass man dem mal den Rucksack abnimmt und solche Geschichten. Dann hatten wir noch weiteres Personal, auch in Form von Trägern dabei. Da oben gibt's keine Straßen, keine Fahrzeuge. Das heißt, es gibt Yaks und Menschen, die dann irgendwie deine Reisetasche.
Wahrscheinlich würdest du mit dem Fahrzeug auch gar nicht durchkommen, oder? Selbst wenn du so ein geländegängiges...
Nee, es gibt keine Straßen. Ne? Ganz viele davon sind einfach nur Trampelpfade und Wege und Hängebrücken, die für Fußgänger gemacht sind und solche Geschichten. Und ja, dann sind wir da tatsächlich insgesamt so circa 3 Wochen unterwegs gewesen. Und ich bin heilfroh, dass die Fotos gut geworden sind.
Das ist halt richtig scheiße, weil da kannst du nicht so wie ich jetzt in London, wo ich sehr viel fotografiert habe und wo ich sehr viel Ausschuss produziert habe, weil ich mit meinem Objektiv nicht richtig klargekommen bin. Da fahre ich halt nächstes Jahr nochmal hin.
Naja, an der Ausschuss habe ich auch viel produziert. Also ist es nicht. Ich schieße da sehr, sehr viel und
viel von dem ich dachte, das ist schön, ist dann doch nicht schön geworden, weil ich so schärfe Probleme hatte und so ein bisschen Einstrahlung und so.
Naja, aber nee, bei mir war das tatsächlich das größte Problem, dass ich damit mit etwas Angst hingefahren bin, weil wir haben 2009 eine ähnliche Tour schon mal gemacht und bloß ein bisschen ein anderes Tal durchwandert, aber einen großen Teil davon, ich sag mal die Hälfte davon, kannte ich schon. Und ich war sehr glücklich mit meinen Bildern, die ich 2009 mitgebracht habe. Und jetzt hat sich so diese Frage gestellt, kann ich da nochmal eins drauflegen? Also schaffe ich es, da jetzt nochmal neue Bilder zu machen?
Ja,
und? Oder habe ich alles schon wegfotografiert?
Kann man das überhaupt?
Ja, nee, kann man nicht. Also das war die erste Geschichte, so einen intensiven Ort einfach nochmal zu betrachten. Du betrachtest ihn natürlich mit anderen Augen. Mhm. Und 5 Jahre Entwicklung ist halt 5 Jahre Entwicklung. Also ich bin ja nicht stehen geblieben in der Zeit. Das hat sich ja dann doch das eine oder andere nochmal an neuem Wissen ergeben oder an neuen Fähigkeiten ergeben. Und das heißt, ich bin mit einem riesen Strahlen zurückgekommen, weil ich schon nach den ersten Tagen irgendwie gemerkt habe, yes, das passt. Mhm. Also bin sehr glücklich drüber.
Kommen wir zu meinen Fotos. Ich habe jetzt einfach mal, weil eigentlich hatte ich das schon längst vor, aber bin mal wieder nicht dazu gekommen, wie es so ist, ne? Du hast 600 Bilder oder 700 Bilder oder sowas und musst sie erstmal irgendwie sortieren und wo du ja auch dein Buch drüber geschrieben hast, ne?
Wollte ich gerade sagen, hast du denn keinen ordentlichen Workflow?
eigentlich schon, aber ein paar Stunden brauche ich dann doch am Stück und die sind mir bisher wirklich abgegangen. Also mir fehlen, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege immer, aber mir fehlen tatsächlich ein paar Stunden am Stück, um mich hinzusetzen, die Fotos einmal durchzusortieren und dann vor allen Dingen auch mal zu bearbeiten und ein bisschen zu croppen und so. Ich habe jetzt einfach mal, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 30 Stück habe ich in ein Flickr-Album geladen, damit wir da mal drüber gucken können, weil du ja gesagt hast, ich soll mal Fotos dahin laden, dann können wir da drauf gucken und ein bisschen was erzählen.
Ja. Lass uns mal machen.
Ja, lass uns mal machen. Also Flickr-Set.
Ja. Hast du ein Set angelegt?
Ja, habe ich. Es heißt Vrint-Fotografie.
Ah, sehr schön. Da ist es. Das war London.
Das ist, ja, zum Teil. Also ich habe viel mehr fotografiert natürlich, aber ja. Ich habe so ein paar Spezialfälle, weil ich habe halt so meine Probleme mit Architektur. also Gebäuden, wo ich jetzt, also ein Freund von mir meinte, achte darauf, dass du einen Horizont hast, also achte darauf, dass deine Kamera im Horizont liegt. Und ich hatte halt das Glück, dass die Sony, ich bin mit der Sony NEX 6 unterwegs gewesen, habe die falschen Objektive dabei gehabt, ich habe keinen Weitwinkel, keinen ordentlichen Weitwinkel mitgehabt, was glaube ich für so Architektur und Stadt, also Stadtfotografie einfach besser ist, mit einem Weitwinkel zu kommen. Und die Sony hat aber eingebaut, also so eine Wasserwaage im Display, das haben ja viele mittlerweile. Mhm. Was sie aber auch hat, ist ein Horizont. Also du kannst die nicht nur ins Wasser legen, sondern du kannst sie auch in den Horizont legen. Also das sprich, in der...
Also Horizont...
Das Objektiv in die Vertikale legen. Und das ist ja schon mal sehr viel... Damit hat man ja schon mal sehr viel gewonnen.
Also Horizont ist eines, ne, dass die Kamera nicht nach rechts oder links runterkippt. Ja. Ist natürlich bei Wasseroberflächen ganz besonders interessant. Mhm. Aber auch bei Architektur kann das durchaus helfen, wenn man das Objektiv gerade hat. Aber dann hast du natürlich immer noch die zweite Achse, nämlich die Kamera nach hinten oder nach vorne zu kippen.
Nee, also die Achse, die hat die mit. Also du hast die rechts, mit. Links okay. und hinten vorne. Also Sony hat das drin.
Okay, alles klar. Weil das hilft natürlich, weil wenn du, das ist so der Klassiker, ich sehe das hier auch ein paar Mal, so du stehst vor einem Hochhaus, dann gibst die Kamera hoch und dann hast du halt ein Bild, wo ein Hochhaus hinten nach hinten weggibt.
Genau. Wo bist du gerade, bei welchem?
Auch Barbican 03 und 05.
Barbican 03 und 05.
Barbican, nicht Barbarican, Barbican.
Ja genau, das ist Barbican Center, Brutalismus-Bauprojekt.
Sieht natürlich so aus von der Bebauung, dass du da auch nicht irgendwie weiter weg kannst, um da die Kamera gerade zu halten.
Genau.
Ja.
Das heißt aber auch, ich kann so ein Hochhaus wie Barbican 3 im Grunde gar nicht fotografieren.
Ja, kannst du schon. Also da gibt's dann schon, kannst du hinterher gerade richten so ein bisschen. Kannst auch ganz bewusst sagen, nö, das will ich so, von unten schräg nach unten. Kannst natürlich rangehen und sagen, nehm zu diesem typischen von unten nach oben Schuss noch irgendwie eine Detailaufnahme. Hast du ja auch bei dem Barbican 02, hast du ja eben genau das getan. Bist dann mit ein bisschen mehr Tele, bist du rangegangen und hast das Frontale einfach nochmal im Detail aufgenommen, die Fensterfronten, die Balkons und so weiter. Sollen wir den Leuten sagen, wo sie das finden, damit sie gleich mitgucken können?
Ach so, auf Flickr soll ich das nicht, ich verlinke das in den Shownotes. Da soll
ja, aber vielleicht liest das gerade keiner. Also flickr.com/holgi.
Ja genau, flickr.com/holgi. Ja.
Genau, das ist aber am einfachsten. Also das finde ich dann gut in der Kombination, dieses Gebäude plus dann nochmal ein, zwei Details.
Ach so, dazu. Verstehe, dass ich die dann, okay, wenn ich es veröffentliche, direkt so nebeneinander veröffentliche sozusagen. Also wie es jetzt auch da zu sehen ist in diesem Flickr-Stream.
Ist durchaus sinnvoll. Mhm. Was mir gefällt bei dem Barbican 03, das ist, dass du es nicht nur einfach so in den Raum gestellt hast, sondern dass da auch noch von oben siehst du ja, dass dann deine Umgebung noch mit reinkommt.
Ja.
Also dass du bist da unter so einer Kante gestanden irgendwo, so eine Dachkante. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal so einen kleinen Rahmen. Das hält das nochmal ganz gut drin.
Mhm. Also wahrscheinlich ist es Zufall, dass es da so ist.
Wahrscheinlich, aber das funktioniert.
Ja.
Also du hast da eine Rahmung gemacht. Was natürlich schwierig ist, weil sowas immer schwierig, die Kontraste. Du hast einen hellen Himmel, die Wolken sind ja komplett überbelichtet. Mhm. Und das Gebäude ist dann okay belichtet, aber das so richtig hinzuziehen, dass die Wolken, noch eine schöne Struktur haben, das ist, kannst du eigentlich nur dunkler belichten und dann hinterher versuchen, die Tiefen hochzuziehen.
Ja. Oder jetzt in der Nachbearbeitung, also weil das Gebäude lässt sich ja einigermaßen gut freistellen und wenn ich das Gebäude freistelle und sage, spiel mal an dem Rest noch rum. Obwohl ich die überbelichteten Wolken wahrscheinlich nicht mehr hübsch kriege, ne, weil die
Struktur ist. Ist die Frage, wie weit die überbelichtet sind. Also wahrscheinlich ist die Struktur da weg, so wie es aussieht.
Die sind jetzt übrigens komplett unbearbeitet, die Bilder. Also das sind die nackten Bilder, die ich da rausgezogen habe.
Dann alternativ das London Eye, was du ein paar Bilder davor hast zum Beispiel. Das ist eine geile Perspektive. Also London Eye ist dieses Riesenrad.
Ja.
Und so sieht man Riesenräder selten. Also du hast das quasi voll nicht in der Frontal-, sondern in der Seitenansicht fotografiert. Ja. Was erstmal irgendwie...
Müsste man dann halt noch ein Stückchen gerade ziehen, dass es halt im Lot hängt.
Richtig.
Aber obwohl.
Da hast du jetzt in den Wolken extrem geile Strukturen
drin. Ja.
Also die finde ich total klasse. Das ganze Bild könnte aber durchaus noch ein bisschen heller sein. Mhm.
Also das stimmt, das sehe ich auch. Wobei die Frage mit dem Lot gerade, wenn du dir die Brücke und die Gebäude im Hintergrund anguckst, das sieht eigentlich gerade aus, oder?
Ja, das liegt jetzt wieder dran, wie die Kamera gekippt ist. Wenn du ganz rechts die Gebäude anschaust, da sind überhaupt nichts gerade.
Das stimmt.
Ja. Sondern die kippen dir nach hinten weg. Das heißt, da hast du tatsächlich durch das Hochkippen der Kamera kippen also alle Linien zur Mitte hin oder konvergieren alle nach oben Mitte.
Mhm.
Und das heißt, das Rad konvergiert natürlich auch nach oben Mitte. Nämlich ja. liegt dann halt so leicht nach links geneigt drin. Jo. Es wäre wahrscheinlich, wenn du es ein bisschen weitwinkliger gehabt hättest, wäre es wahrscheinlich relativ einfach, das mit Software gerade zu ziehen.
Ja. Ja, ich hab das nochmal in Hochkant, da ist es, glaube ich, ein bisschen schöner, aber ja. Hm.
Also das ist so ein Ding, ich schaue mir das an und da hätte ich dann wahrscheinlich auch beide gemacht, also das Waagerechte ja. und das Senkrechte oder das Vertikal und das Hochkant. Horizontal und Hochkant. Vertikal und Hochkant.
Ich kann mal versuchen, das noch rauszukramen, das Hochkantige.
Und dem hätte dem Rad möglicherweise oben und unten noch ein bisschen Platz noch gegeben. Wobei, das hat natürlich schon einen ganz coolen Effekt. Also das London Eye, wenn du da so die Mittelachse siehst und der Ständer, an dem das so befestigt ist, dann hat das ja so ein bisschen was von so einem Ventilator, ne?
Ja, es ist halt das Auge auch, das da auf die Stadt guckt, ne?
Ja. Aber es hat so was von einem Ventilator, ja, wenn du dann die Wolken daneben siehst, stimmt. dann erzählt es schon wieder fast so eine kleine Geschichte, so boost mal kräftig, großes London Eye. Gut, aber lass uns mal so von, ich versuche es mal von oben durchzugehen.
Ja, okay.
Also, durch dieses Album. Und ich pick jetzt mal einfach Bilder raus, die mir so ins Auge springen.
Ja.
Wobei, ist natürlich, ne, Flickr macht es natürlich ganz toll. Flickr macht jetzt diese neue Ansicht, diese Brickwall-Ansicht heißt die, also wo dann alle Bilder ganz drauf sind, aber in verschiedenen Größen und da werden diese Streifen organisiert. Das heißt aber, dass natürlich jetzt die hochkantigen Bilder immer irgendwie im Nachteil sind, weil die entsprechend kleiner dargestellt werden.
Stimmt.
Also das erste zum Beispiel, das Chepstow.
Ja,
hätte mich jetzt überhaupt nicht interessiert, weil es ist einfach viel zu klein. Wenn ich es jetzt aber mir größer mache, dann sehe ich, oh, das ist ja ein völlig zerfaltetes Fahrrad.
Ja, an super, der
Laterne.
Ne?
Das ist voll geil. Das ist eine schöne, hübsches Detail, was du da entdeckt hast.
Mhm.
Auch, dass das irgendwie so vor so einem typisch britischen Haus mit diesen klassischen gusseisernen Geländer oder mit diesen Spitzen dran irgendwie eine fehlt. Das
tatsächlich, ja.
Warum, weiß keiner. Das erzählt so eine kleine Geschichte, ja. Mhm. Und der Titel, der ergibt sich dann natürlich aus dem,
was da auf der Tür
aus
steht.
Aus der Aufschrift aus der Tür, das finde ich auch gut. Generell wollte ich noch sagen, wir hatten ja in der Pre-Show kurz drüber geredet, Bilder ohne Titel machen es nicht nur schwierig, über sie zu reden, sondern ich finde, Bilder haben Titel verdient.
Ja.
Also jetzt natürlich, ne, wir reden über
du meinst,
Bilder
also, und DSC 027.5 ist aber doch auch ein Titel.
Ja, eben nicht. Eben nicht. Es ist natürlich irgendwie, also ich finde es respektvoll gegenüber den Bildern, wenn man ihnen Titel zugedenkt. Und das müssen gar keine komplexen Titel sein. Das können ganz simple Sachen sein. Also in diesem Fall eben Chepstow.
Ja.
Das steht auf der Tür. Also,
warum nicht als Titel nehmen? Drängt sich halt auch auf, ne?
Dry Cleaning beim nächsten. Das ist irgendwie ein Dry Cleaner, also eine Wäscherei.
Ja, da habe ich halt versucht, den Typ zu fotografieren. Das wäre was ich dann auch noch wegcroppen. Also die Autos würde ich noch wegcroppen, dass man den Typen halt in seinem Fenster sitzen sieht. Das fand ich irgendwie ganz nett.
Gehen wir gleich mal drauf ein. Aber so Titel allgemein, ich finde, Bilder sollten Titel haben. Und dann ist es hier im Zusammenhang dieser Sendung zum Beispiel einfach zu sagen, Bild Telefon anstatt Bild unbenannt. Und schon wieder ein Umbenannt und schon wieder eins. Und ich habe so eine leichte Allergie gegen IMG-2344.
Verstehe.
Ja.
Das heißt, da kann man nicht prima mit betrollen. Das ist doch auch mal gut zu wissen.
Du kannst mich total damit betrollen. Da gehe ich voll ab. Gut, gehen wir mal durch. Also das Bild mit dem Fahrrad sticht mir nicht ins Auge, weil Flickr es so ein bisschen klein anzeigt. Außerdem glaube ich, es hätte noch ein bisschen mehr Helligkeit bekommen können. Mhm. Wobei, das ist in der Abenddämmerung, da sieht man, weil drinnen in dem Gebäude hinten schon Licht an ist. Also ist es damit auch schon wieder irgendwie gerechtfertigt, dass es draußen ein bisschen düsterer ist.
Ja, aber die Tür
ist.
Hätte ein bisschen mehr Helligkeit, also kann ein bisschen mehr Helligkeit vertragen, dass da ein bisschen Struktur drin ist auch.
Genau, die Schattenpartie noch so ein bisschen hochgehoben, wobei das auch ein bisschen Mystery hinzufügt. Aber ja, müsste man probieren. Also es knallt nicht im Zusammenhang mit den anderen. Und es müssen, Bilder müssen nicht knallen, aber es wird von den anderen so ein bisschen ja, überrumpelt. Also zum Beispiel von dem Dry Cleaning Bild.
Mhm.
Das hat einfach, wenn du die mal so nebeneinander anschaust, warmes, helles Licht.
Ja.
Da passiert irgendwo, da ist was dich anzieht. Ich habe ja schon mal gesagt, wir sind wie Motten. Wir gehen auf Bilder los, auf Stellen in Bildern los, wo es richtig hell ist. Hier ist es dann eben der Innenraum. Das heißt, da ist auch draußen durchaus gerechtfertigt, dass das so ein bisschen ins bläulich-kühle, dunklere absäuft, weil das ist eben so von Lichtverhältnissen. Drin ist hell. Draußen dämmert es wahrscheinlich gerade. Der Typ, der da sitzt, ist klasse.
Also, der im Laden.
Der in seinem Laden sitzt. Ja. Oder die Frau ist es, glaube ich.
Nee, ist ein Typ.
Ist ein Typ. Hm? Okay. Und leider ist der dann sehr klein.
Ja.
Das heißt, du hast ihn nur so, also man muss so ein bisschen suchen. Ich lande dann da auch tatsächlich schon, weil das ist ein Mensch in dem Bild. Und Menschen in Bildern haben immer so, na, die sind magnetischer als der Rest. Aber den noch ein bisschen größer. Wobei dann, wenn du jetzt sagst, du willst die Autos wegkroppen und vielleicht da vorne noch ein bisschen wegkroppen, ja. Aber das gibt dem Ganzen natürlich auch wieder extrem viel Kontext. Das gibt einen Kontext zum Thema, was ist denn das für eine Uhrzeit gewesen? Oder sind Autos? Also da kann man sogar dich fast drin sehen, wie du dich auf dein Auto vorne stützt oder auf dieses Auto abstützt.
Aber das kann man natürlich.
Die Reflexion in diesem Autodach vorne finde ich auch klasse. Also auch die Reflexion in der Autoscheibe rechts, die gibt dem Ganzen nochmal so einen Rahmen, die gibt dem Ganzen nochmal so einen Halt. Also vielleicht ist das ein Bild, was in Größe einfach gut funktioniert, wenn man es einfach größer an mal ausdruckt oder an die Wand hängt oder so.
Ja, ich würde es halt tatsächlich kroppen. Warte mal, ich glaube, das müsste, wenn ich das hier in iPhoto mache, müsste das eigentlich sogar dann irgendwie automatisch zu Flickr übertragen werden oder so. Da habe ich mir nämlich schon mal Sachen mitgelöscht versehentlich. Nee, funktioniert natürlich nicht.
Naja. Doch.
Nee,
ich kann auch händisch
kannst gucken, du mal machen.
Ich zwei Stück Papier nehme und die einfach mal so davor halte. Und naja, da fehlt dann Kontext. Mhm. Muss man schauen. Bei sowas würde ich dann tatsächlich den Crop gegen das Ungekroppte halten und oder die mal nebeneinander auf dem Bildschirm tun und einfach den Bauch entscheiden lassen. Was fühlt sich denn besser an?
Ja.
Vielleicht muss man das gar nicht immer begründen können. Manchmal reizt es auch so, das fühlt sich besser an. Weiß nicht warum, aber das ist halt so. Das nächste gefällt mir gut, das mit den Telefonzellen. Also zum einen hat das so den, ist, sagt London.
Ja, genau. Aber was mir dann im Nachhinein aufgefallen ist, eigentlich hätte ich die Kamera hätte ein bisschen höher gekonnt, oder? Also ich gucke zu sehr, es ist zu sehr untersichtig so auf die Telefonzellen, oder?
Was ist daran schlimm?
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, als würde es hübscher aussehen, wenn ich.
Womit hast du das überhaupt fotografiert? Weil das.
Hä? Wie?
Ja, was für eine Kamera ist das?
Ja, steht das da nicht? Achso, die Nex, Sony Nex 6. Also alle, die ganzen London-Fotos ist Sony Nex 6.
Alles klar. Hast natürlich da auch wieder ein Kontrastproblem, nämlich hinten das knallhelle Haus und vorne dann die Telefonzellen. Also das braucht ein bisschen Nachbearbeitung vom Gefühl her.
Was mir aber brauchen die, glaube ich, alle. Also.
Ja. Mal schauen. Gehen wir mal so durch. Mhm. Was mir hier super gefällt, gerade durch diese niedrige Perspektive, hast du vorne diese ganzen Linien von den Platten auf dem Gehweg, die dann dadurch natürlich wesentlich wichtiger werden und die so richtig cool nachher Richtung hinten die zeigen alle so Richtung dieser Telefonzelle.
Stimmt, ist mir so gar nicht aufgefallen, als ich das Bild gemacht habe. Würdest du sowas sehen? Also wenn du so ein Bild machst?
Ja, das schon.
Okay.
Da achte ich drauf. Also auf Linien und so achte ich. Und das ist tatsächlich so wie so eine Landebahn fürs Auge.
Ja.
Auf die du so zufliegst und dann so.
Stimmt. Ich hätte mich dann sogar vielleicht noch etwas anders positionieren können mit diesen Linien, ne? Beziehungsweise mir Linien suchen sollen, die auf mein Subjekt, was ja die Telefonzelle ist, hinlaufen. Sprich, ein Stück weiter nach rechts auf dem Bild. Aber dann hätte ich die hintere dritte Zelle nicht mehr mitgekriegt, ne?
Die wäre dann wahrscheinlich verschwunden. Hätte wahrscheinlich trotzdem funktioniert. Also das ist auch so ein Ding, wo ich mir dann nicht sicher gewesen wäre und wahrscheinlich alles gemacht hätte. Da hätte ich dann wahrscheinlich 5 bis 8 Bilder davon mit nach Hause gebracht und hätte mich dann entschieden.
Da bin ich noch gar nicht an so einer Herangehensweise, dass ich einfach sage, ja okay, dann mache ich mal von der Linie und die Linie und die, aber gut.
Ich meine, das kommt natürlich immer auf die Situation an, wenn du da jetzt gerade mit Freunden unterwegs bist und die wollen jetzt aber endlich weiterkommen und du bist der Fotograf, der überall kleben bleibt, dann ist das doof, aber
ja,
für die zumindest.
Eben, also als Fotograf irgendwo mitlaufen, also als Fotograf mit Nicht-Fotografen unterwegs zu sein, ist halt eigentlich total asozial, das macht man nicht.
Deshalb ist natürlich die Situation schwierig, aber generell hätte ich da die Zeit gehabt, ich wäre da wahrscheinlich tatsächlich erstmal kleben geblieben, weil mir gefallen die gut, diese Telefonzellen. Mhm. Die sagen eben London. Die sind eine Challenge, was das Licht angeht. Vielleicht hätte man ja das helle Gebäude hinten, vielleicht hätte man es ja so komponieren können, dass das helle Gebäude hinten, die Fassade hinten verschwindet hinter den Telefonzellen, dass man die gar nicht erst sieht. Oder aus einem Winkel, das sich anschaut, wo das dann nicht mehr so eine Rolle spielt. Aber die sind natürlich zentral und die Linien führen dahin, das ist cool. Die sind rot, das heißt, sie haben auf jeden Fall so visuell Vorrang vor den ganzen grünen und blauen Sachen im Bild. Oh. Das ist einfach so Hingucker. Das schreit nach einer Nachbearbeitung. Also im Vordergrund würde ich tatsächlich die Linien so ein bisschen mit mehr Lokalkontrast ausstatten, damit die noch ein bisschen mehr knallen, dass die dich noch ein bisschen mehr abholen. Ich würde die Telefonzellen selber noch ein bisschen heller machen, hinten die hellen Sachen ein bisschen runterziehen, damit die nicht ganz so böse überknallen. Und dann die Strukturen auf den Telefonzellen, die haben ja viele feine Strukturen vom Licht her und von diesen ganzen Gittern oder, na, wie sagt man, Fensterkreuzen und so. Da kann man auch noch mal so ein bisschen dran kitzeln, dass das noch knalliger wird von den Lokalkontrasten. Also Clarity und solche Geschichten. Mhm. Das schreit fast danach. Jo. Nächstes Bild. Themse,
wo bin ich denn hier? Ach so, das, ja, da weiß ich auch nicht. Das habe ich einfach nur mal geknipst, um es mal geknipst zu haben. Aber ich dachte, das könnte vielleicht ganz gut funktionieren für uns, weil da viel drauf ist.
Wie lange ist das her, dass du in London warst?
2 Monate? Nee, noch nicht mal. Was ist denn okay, hier? 12. Das heißt, Mai. Also Datum ist 12. Mai, das heißt, ja.
Ja, das ist ein Monat her. Gut, das heißt aber, du hast schon so ein bisschen Abstand zu den Bildern. Weil das ist nämlich ganz, ganz großes Problem, was ganz viele Fotografen haben, ist, du bist ja, wenn du das fotografiert hast, dann bist du ja dort gewesen.
Ja.
Das heißt, du hast noch so ganz viele weitere Sinneseindrücke, die der Betrachter nicht mehr hat. Also du hast den Geruch, das Wetter, das plätschernde Wasser von der Themse, die Möwen, das Möwengeschrei, die Taxis, die Londoner Taxis, die hinter dir vorbeifahren und so weiter, hast du ja alle noch so präsent und die Leute, mit denen du da warst und das tolle Eis, was du davor gegessen hast. Also das spielt ja alles so mit in das Gefühl rein, was du nachher hast, wenn du dein Bild betrachtest. Mhm. Und ich sehe jetzt ein Bild von einer Themse.
Ja.
Ein Gebäude, da ist ein Zwiebelturm drauf, da hinten gucken 2 Kirchtürme raus, da vorne ist Wasser, die Wolken schön, also ich mag die Kontraste. Das hat so ein bisschen Drama im Himmel.
Ist aber eigentlich nichts sagend, ne?
Aber ist eigentlich halt so, ja. Ich war da Schnappschuss.
Genau.
Der sonst mir jetzt persönlich nicht viel auslöst. Mhm. Für dich ist das ein ganz anderes Ding. Und das passiert auch mir, das passiert jedem, dass man so Sachen postet, die, also jetzt auch mit meinen Himalaya-Bildern, da poste ich Bilder, die, von denen ich sag, boah, geil. Und dann gucken sich die Leute an und gehen wieder und zucken mit den Schultern und sagen, was denn jetzt, was soll das denn? Mhm.
Ja, das ist so ein Klassiker, also weil das sagt ja nichts. Wenn da nicht Themse dabei stehen würde, wüsstest du noch nicht mal, wo es ist. Mhm.
Ja, also insofern technisch sage ich mal gar nichts, ne? Das ist völlig in Ordnung, aber so Gefühl auslösend, inhaltlich
egal.
Das ist bei mir nicht so viel. Ja. Workers, Arbeiter.
Ja.
Da sind 2 Jungs drauf. Der eine dattelt auf seinem Phone, der andere isst gerade irgendwie, was ist der da, ein Obstsalat oder was sowas?
In der Hand hat einen Becher mit irgendwas.
Becher. Ja. Also die machen da Pause, die haben so gelbe Warnwesten an.
Das ist so ein ganz, ganz Klassiker, also das ist so ein Klassiker aus der Hüfte, wo ich auch mit dem Objektiv, also ich bin mit dem Objektiv nicht richtig klargekommen. Also das ist jetzt ein analoges Objektiv drauf. Mhm. Ein 28er Canon FD, wo ich halt versucht habe, und das ist halt ein echtes Problem, wenn du so am Wasser unterwegs bist mit so ständig wechselnden Wolkensituationen, wo ich halt gesagt habe, okay, ich stell halt alles manuell ein und schieße nur noch aus der Hüfte und nehme halt meine Schärfenwurst sozusagen. Also ich mache meine Schärfenwurst möglichst dick, ISO hoch, Blende klein, so.
Und trotzdem noch nach Möglichkeit eine Belichtungszeit, die du noch so
die ich noch verwacklungsfrei aus der Hüfte hinbekomme, genau. Und ich glaube, ich war da irgendwie mit so einer 60stel unterwegs oder so.
Ja, das ist.
Und das geht halt gerne mal schief. Und in diesem Fall ist es halt auch wirklich schief gegangen.
Also das Bild ist jetzt nicht hyper crisp. Das kann sein, dass der Fokus nicht genau sitzt.
Eine Vierzigstel,
das ist natürlich dann
verheckelt
quasi.
Genau, ja.
Das aus der Hüfte schießen, so vorbeigehen, schwierig. Andererseits, ich mag die Situation. Das ist so, der eine ist so, also wenn man das sich in groß anschaut und dann so ein bisschen länger reinguckt, dann merkt man, dass der Typ auf seinem gelben Handy da rumdaddelt. Das hat die gleiche Farbe wie seine Warnweste. Und der guckt da so dermaßen verbissen rein, so als ob er da ein Loch reinstarren möchte. Und der andere, der ist so völlig desinteressiert, guckt gerade weg. Da ist es mir dann, und vorne noch die Tauben. Also das hat vorne die Taube im Vordergrund, die ist da super platziert.
Ich finde die Taube rechts eigentlich noch viel geiler, wenn du das mal ein bisschen vergrößerst und das so setzt, dass praktisch die rechte Taube in der rechten unteren Ecke des Bildes ist und der linke Arbeiter, also der stehende Arbeiter, gerade das Bild noch so ausfüllt, dann finde ich, sieht das sehr klasse aus, weil das nämlich aussieht, als würde die Taube diese beiden Typen anglotzen.
Dann hast du tatsächlich einen guten Crop, wenn du das jetzt mal so croppst, und zwar vielleicht sogar so, dass fast die komplette linke Hälfte des Bildes fehlt, also dass der Arbeiter so ein Stück vor der linken Bildkante ist und der guckt dann so ins Nichts, also der guckt aus dem Bild hinaus und damit wird es plötzlich wieder mysteriös, weil was passiert denn da?
Ja.
Der Hintergrund ist komplett überbelichtet, aber das
ist in dem Fall kein Problem.
Da nicht wirklich, weil du hast die zwei Jungs richtig belichtet. Da könnte man noch ein bisschen im Schwarzpunkt ziehen, also den Schwarzwert noch ein bisschen tiefer machen, dass die dunkelgrauen Töne auch tatsächlich schwarz werden. Aber das sind Details. Also so vom Inhalt her, das finde ich schon wieder spannend. Also da kannst du mit Sicherheit noch was gerade ziehen. Tate Modern.
Ja. Das habe ich einfach mal so geschossen und zwar in vollem Bewusstsein, dass wir darüber reden werden. Weil das ist halt so ein Gebäude, weißt du, das ist halt riesengroß.
Ja.
Ich weiß nicht, kennst du die Tate Modern? Warst du da schon mal?
Ich bin mal drum rumgeschlichen, aber drin war ich noch nicht.
Das ist halt ein riesengroßes Gebäude, das praktisch schon unfotografierbar ist, weil es so gigantisch ist. Und da steht dann dieser riesige Turm.
Ja.
Wenn ich davon ein Foto machen will, wie mache ich das am besten? Weißt du, wie arrangiere ich ein Foto von einem Gebäude, das ich sowieso nicht komplett drauf kriege?
Also du hast da natürlich viele Möglichkeiten. Kommt natürlich darauf an, wie drumherum die Bebauung ist, wie weit du wegkommst. Also
das ist klar, wenn du weit wegkommst, kriegst du es immer irgendwie.
Eine der Möglichkeiten ist natürlich, es tatsächlich so geometrisch zu halten, wie das Gebäude selbst ist. Also dann irgendwie Sachen so an den Kanten des Bildes ausrichten, dass dann der Turm irgendwie senkrecht parallel zum rechten Rand ist und dann eben nur ein Teil davon drauf ist. Der Schriftzug gefällt mir. See Matisse for free as a Tate member. Join today.
Mhm.
Der dürfte so 2 bis 3 Meter groß sein wahrscheinlich.
Das ist absurd.
Ja, ja. den mag ich. Was du getan hast, ist jetzt eine andere Variante. Du sagst, ist mir völlig egal. Ich schmeiß jetzt mal die Konvention über den Haufen und kipp das einfach mal so, dass es tatsächlich gekippt aussieht.
Ja.
Dass es nicht aussieht, als ob dir das irgendwie aus Versehen passiert ist.
Ja, weil es wäre anders sowieso nicht gegangen.
Dann hast du natürlich noch zusätzlich diese zwei Kräne drauf, die auch nochmal zunächst parallel sind. Also höchstens die senkrechten davon.
Mhm.
Das heißt, da ist es dann wurscht. Von den Helligkeiten her hätte ich vorne tatsächlich jetzt ein bisschen heller gemacht.
Ja,
also der Turm, der säuft so fast ab. Aber dafür hast du in den Wolken noch einigermaßen Detail drin. Das heißt, auch das gibt eben so einen schönen Zusammenhang. Ich meine, das sind solche Sachen, da holt dann der Fotograf sein 14mm Objektiv auf Vollformat raus und versucht dann so viel wie möglich irgendwie
einen
Weitwinkel reinzubekommen.
Und ich hatte halt einen 28er auf einem APS-C-Sensor.
Also sprich ein 50er rum oder so.
Nee, was ist das? Nee, anderthalb.
28 mal 1,6, 44,8, nee, 50 ungefähr.
Genau.
Ja, also das ist natürlich dann eine echte Challenge, wenn du so viel reinbringen möchtest. Aber natürlich hast du, wenn du zu weitwinklig bist, auch immer das Problem, dass du Sachen, die nah sind, riesengroß hast und Sachen, die weiter weg sind, dann überhaupt nicht mehr drauf sind, weil die viel zu klein werden. Also da musst du tatsächlich so eine Balance finden.
Ja, muss man halt durch.
Ich meine, alternativ kannst du natürlich mit deinem Objektiv jetzt sagen, okay, ich schieße das jetzt mal in 9 Kacheln, also 3x3x3 Reihen mit Überlappung und hinterher schmeiße ich das irgendwo in
eine Stitching-Software
rein und mach dann mir einen künstlichen Weitwinkel. Ja. Das machst du damit dann, du.
Ja, ja, das habe ich mal mit dem Kölner Dom gemacht und habe es geschafft, den Kölner Dom zu stauchen. Sieht sehr, sehr spektakulär aus. Ist auch irgendwo in meinem Flickr-Feed zu finden, das Ding.
Also du auf die Weise kannst du natürlich schon den Winkel verändern, also ein künstliches Weitwinkel machen. Bei Architektur geht das ja in der Regel auch, weil die rennt ja nicht weg.
Ja.
Die bleibt ja stehen und das kannst du auch, wenn du nicht zu nah dran bist, auch gut aus der Hand machen. Du musst dann nur eben so 30-40% Überlappung solltest du schon machen, damit die gängige Software das irgendwie automatisch hinbekommt. Und dann hast du vielleicht sogar genügend Spielraum, um das hinterher dann noch in deiner Software irgendwie gerade zu kippen. Mhm. Also dann auch die kippenden Linien. Ich meine, der Turm kippt ja jetzt nicht nur nach hinten, weil du das nach rechts rotiert hast, die Kamera, sondern weil du sie nach hinten kippst. Also so senkrechte Linien in Gebäuden, wenn die dann mit den Kanten, mit den Senkrechten des Bildes parallel sind, dann wirkt das natürlich alles nochmal einen Tick professioneller, so ein bisschen aufgeräumter.
Achte ich denn, wenn ich so ein Gebäude fotografiere, achte ich dann eher auf die senkrechten oder auf die waagerechten Linien?
Eher auf die senkrechten,
okay.
Also was der Architekturfotograf in der Regel macht, ist, der geht her und richtet die Kamera mit der Wasserwaage aus. Dass die also wirklich waagrecht, senkrecht, dass die parallel zur Ausrichtung der Gebäude ist.
Ja.
Und dann kippt dir keine Linie weg. Dann hast du natürlich das Problem, du kriegst den Turm nicht drauf, weil du zu nah dran bist. Und da nimmt dann der Architekturfotograf entweder einen Weitwinkel und kippt dann halt die Kamera und entkippt das hinterher digital wieder. Mhm. Oder er nimmt dann eben ein sogenanntes Shift-Objektiv und verschiebt dann diese Bildachse nach oben. Damit kannst du das dann in der Kamera hinbekommen. Aber das sind dann Spezialobjektive. Da reden wir von 2000 aufwärts.
Ja, nee, das
da vergiss es, brauchst du.
Nee, das kann ich auch nicht.
Das selbst wenn du das gebraucht machst, also da musst du irgendwie ein halbes Jahr lang damit üben, bis du das einigermaßen bedienen kannst. Tja.
Gut.
Machen wir weiter.
Wir achten eher auf die Senkrechten.
Genau, auf die Senkrechten. Also wenn nochmal, ne, Regeln sind
klar,
um sie zu brechen, aber...
Ja, aber gerade bei Architektur, da passiert es halt so unendlich oft, dass man was fotografiert und es wieder nicht funktioniert hat.
Ne? Da gehen wir jetzt nochmal kurz zu deinem Telefonzellenbild zurück.
Ja.
Was du da gemacht hast, ist, du hast den... Und übrigens hast du diese Senkrechten meistens dann senkrecht, wenn der Horizont durch die Mitte des Bildes geht.
Ja.
Und das machst du da. Du siehst, dass die parallel sind zu den rechten und linken Kanten deiner Telefonzellen und auch die Linien in den Gebäuden.
Ja.
Weitgehend. Das heißt, du hast die Kamera da eben nicht nach hinten oder vorne gekippt, sondern du hast sie parallel gehalten. Ja, genau,
weil ich halt diese Wasserwaage, also diese Neigungswasserwaage auch habe.
Jetzt gehen wir nochmal zu dem ersten Bild zurück mit dem Fahrrad, zu deinem Chepstow.
Ja.
Was hältst denn da von den Senkrechten?
Der Laternenfall ist halt wirklich parallel zu den Bildrändern, die Tür auch, das Fenster nicht, aber das scheint sowieso krumm zu sein.
Ja. Minimals, also das ist alles so parallel und das gibt dem natürlich auch so eine Ruhigkeit.
Ja.
Dein Dry Cleaning Bild, was machen die Senkrechten da?
Parallel.
Cool.
Mhm.
Also das gibt dem sowas Grades. Sogar dein Themse Bild, was mich nicht so angreift, hat irgendwo so eine Ruhigkeit drin durch die Senkrechten, die dann auch parallel zu den Wänden sind. Das scheinst du schon intuitiv so einigermaßen hinzuziehen. Das geht übrigens bei diesem Themse-Bild geht das übrigens relativ einfach, weil du bist weiter weg, du machst eher so einen Teleschuss und dann ist dieser Winkel, den du kippen musst, auch minimal. Das heißt, wenn man kann und so ein Gebäude fotografieren will, dass dann eben, wo die Senkrechten nicht wegkippen, dann, wenn es geht, weiter weggehen und dann mit einer längeren Brennweite fotografieren, dann kippen die Linien nicht so.
Mhm.
Also je weitwinkliger, desto mehr merkst du schon irgendwie so ein halbes Grad, was du verkippst. So, Blackfriars.
Ah, das Fahrrad. Ist wahrscheinlich auch was dir überhaupt nichts sagt. Ne? Das
finde ich cool, das Bild.
Echt?
Verrückt. Finde ich hölle cool, das Bild.
Also ich fand's halt witzig, dass da im Grunde nur ein Fahrrad steht. Also ganz hinten stehen halt noch ein oder zwei. Aber ja, und das Fahrrad sieht halt so aus wie mein Fahrrad. Darum habe ich es eigentlich fotografiert. Und
also,
dachte mir aber auch, hab dann auch gleichzeitig ein bisschen gespielt mit der Schärfenwurst, wie du siehst. Weil ich das auch mit dem analogen Objektiv gemacht habe.
Also du hast natürlich jetzt einen persönlichen anderen Bezug zu dem Bild als ich, weil du hast so ein Fahrrad und irgendwie cool und das ist das Einzelne. Also ich sag jetzt mal, was mir an dem Bild gefällt, ist dieses so unendlich lange Wiederholung von diesen Fahrradstangen, von diesen Befestigungsstangen. Und die sind halt alle irgendwie gleich, bis auf die eine, an der das Fahrrad hängt.
Ja.
Das hinten, das in der Unschärfe, das ignorieren wir mal. Aber da passiert plötzlich irgendwie so ein sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Wurst, sie liebt mich nicht. Da hast du plötzlich was komplett anderes zwischendrin. Und das knallt natürlich voll rein. Außerdem ist es groß im Bild, das Fahrrad. Und es ist scharf.
Es ist fast schon schade, dass ich im Vordergrund die Schärfe noch habe. Ne? Also
stört mich nicht.
Ja?
Also du hast auf jeden Fall irgendwie so ein helles, kontrastreiches Ding da stehen, was riesengroß im Bild ist. Das füllt ja das komplette Bild aus.
Ja.
Und die Schärfe ist da, dann hast du plötzlich Kontext hinten. Also du gehst dann natürlich dieser Linie, die nach hinten durch diese umgedrehten U-Profile da gemacht wird, gehst du natürlich entlang, Linien auch rechts in den Platten. Gehst du entlang, dann entdeckst du da diese unscharfen Menschen, die da hinten wie so, fast wie so ein kleiner Mob da irgendwie auf dich zukommen, weil die kommen ja da aus dem Nichts auch irgendwo. Mhm. Dann ist vorne rechts noch diese Fußbodenplatten, die so ein tolles Licht noch bekommen, so eine Reflexion von rechts oben. Das heißt, du kriegst da noch so einen Kontext, wo das herkommt, das Licht. Ja, nee, ich mag das.
Da freue ich mich ja.
Ich mag das total. Das ist ein cooles Bild. Ja, weiter.
Ja.
Southbank. Was meinst du dazu?
Das ist auch wieder Gebäude, ne? Also das ist so ein Wimmelbild. Also das war so, ne? Es ist eine Ecke des Gebäudes, also es öffnet sich zu mir hin. Dann hast du eben unten auch noch diesen Beton, also diesen Sichtbeton unten dran und so. Das ist auch ein Bild, was ich fotografiert habe, um mit dir drüber zu reden.
Mhm. Was denkst du? Was glaubst du, was ich jetzt zu dem Bild sage? Wir machen das jetzt wie Cäsar, ne? Daumen hoch oder runter? Werft ihn den Wölfen vor?
Ich könnte mir vorstellen, dass du sagst, wenn ich den Himmel wegcroppe, dann Daumen hoch, weil der sich nämlich auch in den Scheiben reflektiert.
Also ich finde das Bild cool.
Echt? Ich finde es halt unruhig, ne? Es gibt halt überhaupt nichts, was irgendwie ruhig ist. Also oder andersrum gefragt, an welchen Linien hättest du dich orientiert?
In diesem Fall verdammt schwierig. Ich meine, ich persönlich hätte wahrscheinlich mit dem Shift-Objektiv die Linie einfach gerade gezogen und dann hätte es aber, glaube ich, auch wieder was verloren. Also, was wir hier haben, ist, ich meine, schau dir allein mal das Licht an in dem Bild. Das ist kein direktes Licht, das ist alles indirektes Licht. Das heißt, du hast irgendwie keine harten Schatten. Überall ist Detail in dem Bild.
Ja.
Manche Sachen verschwinden so ein bisschen ins Schwarze, das sind dann diese tieferen Eingänge und die Treppenhäuser und unten so eine Garage, keine Ahnung, was das ist. Also manche Sachen, die saufen so ein bisschen weg ins Schwarze, aber das ist okay, das ist ja Mystery. Und der Rest ist aber so ganz cremig beleuchtet.
Mhm.
So, jetzt haben wir hier so ganz viele wilde geometrische Strukturen. Alles ist irgendwie, das ist Kubismus im Gebäude. Ne? Das ist überall sind da rechteckige Kästen, die rausstehen, reingehen. Also das hat dann der Architekt wahrscheinlich schon mit Absicht gemacht, um dann auch so einen Effekt zu erzielen. Und dann guck dir mal die Farbe von dem Gebäude an. Das hat so einen warmen Gelbstich.
Ja.
Und dann schau dir mal die Farbe der Reflexionen des Himmels an in den Fenstern.
Ja.
Das ist blaugrau. Das heißt, du hast so ein Primärkontrast. Gelb gegen Blau.
Ah.
Und das macht schon wieder das Ding interessant. Und dann hast du noch mal Fenster offen, mal Fenster zu, mal, also das lädt zum Erforschen ein. Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen dran rumkroppen. Die Tatsache, dass es links so irgendwo halt aus dem Bild verschwindet und nach oben auch und nach rechts eigentlich auch, das sorgt ja so ein bisschen dafür, dass man das dann im Kopf des Betrachters, dass sich das so fortsetzt.
Ja.
Dass das so ein Gefühl macht wie so eine Unendlichkeit. Mhm. Ne? Das ist ein kleiner Teil aus was ganz, ganz Großem. Ob das jetzt direkt links und rechts daran aufhört, das spielt dann keine Rolle, sondern das ist ja wichtig, oder es zählt ja, was der Betrachter in dem Moment irgendwie draus macht. Und hier bist du tatsächlich so, ja, hat das hat so was Escher-artiges.
Ja, verstehe. Fehlen nur noch ein paar Treppen, die, ja genau. Hm?
Ich meine, da könnte man jetzt sagen, okay, wenn da jetzt auf dem einen, was weiß ich, auf dem zweiten Geländer Treppenhaus von oben in der Mitte, wenn da jetzt noch jemand mit einer roten Jacke stehen würde und irgendwie, was weiß ich, auf sein Handy starrt oder so, dann hätte man da nochmal so einen Fokuspunkt, aber irgendwie, das lässt so viel Mystery offen, auch die Fenster, die alle, ja, mal hier ein Vorhang, mal hier eine Jalousie, mal hier kein Vorhang, das Ganze so ein bisschen verdeckt durch die Himmelsreflexion, da kann man sich schön irgendwie vorstellen, wie es da drin vielleicht aussieht, also das beflügelt meine Fantasie, dieses Bild. Mhm. Ich hätte es jetzt so vielleicht auch nochmal ein bisschen heller gezogen, also Belichtung ein bisschen noch hoch, aber minimal. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen an den Kontrasten geknallt, wobei, dann verliert es vielleicht ein bisschen von dieser Cremigkeit. Bin nicht sicher. Also ein bisschen damit gespielt hätte ich wahrscheinlich schon noch und vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen von oben und von rechts noch ein klein bisschen weggekroppt, damit es noch dieser Himmel eben nicht drin ist und damit es noch so ein größeres Unendlichkeitsgefühl auslöst.
Ja.
Aber so generell, hey, coole Sache. Gefällt mir. Kannst mal sehen, ne? Das Themse-Bild, das sage ich so, nö, nee, da sieht man zu viel drauf. Das Themse-Bild ist mehr so, da muss man nichts mehr, kann man sich nichts mehr dazu ausdenken. Mhm. Und hier, das ist so, das sieht so aus wie so ein Spiellabyrinth. Tja. Gehen wir mal weiter.
Jo.
Blackfriars in Klammer Oder.
Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das müsste Blackfriars Bridge sein.
Tja, was meinst du?
Ich ist halt nichtssagend. Eigentlich ist es total nichtssagend. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das hochgeladen hatte. Ich schmeiße es einfach raus.
warte mal. Ne, nicht so schnell. Also technisch, Umsetzung, passt so. Die Wolken haben total tolles Detail oben. Das Wasser, der Horizont in der Mitte. Also du hast... Das ist so ein mittig komponiertes Bild, was hier aber, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil unten Wasser, oben Himmel und die teilen sich das Bild quasi so auf und dann in der Mitte durchschneidet das dann diese Brücke und die Architektur. Und das ist ja wieder so eine Kuppel und dann aber so auch eine ganze Menge so interessante, so freistehende Wolkenkratzer, die halt lustige Formen haben. Mhm. Und irgendwie ganz viele Kräne und Sachen, die da sieht man, da wird noch irgendwas gemacht. Insofern ist es schon ganz spannend, also diese Gebäude und wie die so ein bisschen da so frei in der Gegend stehen, finde ich ganz lustig. Die Brücke selber, naja, die schneidet das halt jetzt so ein komisches Dach, was ich gar nicht einordnen kann.
Das ist ein Gebäude dahinter. Wenn das Blackfriars Bridge ist, wo ich mir wie gesagt nicht 100% sicher bin, dann ist das der Bahnhof. Dann ist das ist praktisch eine Bahnstation, die einmal komplett über die Themse rübergeht.
Ah, okay. Das verschmilzt für mich, weil ich das nicht persönlich kenne. Dort verschmilzt das so zu einem, diese Brücke mit diesem Dach. Mhm. Aber ich finde es jetzt nicht unspannend.
Ist halt so ein nettes,
ist ein nettes Ich-war-da-Bild. Genau. So, ja. Und es sagt mir mehr zu, als dass er das andere Themse-Bild.
Ja, das ist null, ja.
So, das Citroën.
Ja, schön, ne?
Das ist ein Würstelstand oder sowas?
Irgendwie sowas, ja.
Fish and Chips, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ein alter Citroën Bus.
Mit Plattenreifen.
Mit Plattenreifen, der steht da wahrscheinlich immer.
Immer, genau. Und oben ein Schornstein drauf.
Ein Schornstein drauf und das Ganze ist eine Würstelbude oder sowas. Ja. So mit Klappe an der Seite. Finde ich ein cooles Fahrzeug. Ich finde auch interessant, wie das da so ein bisschen verloren in der Gegend steht. Mhm. Also vor dieser Wand, die auch so links weggeschnitten ist, also die geht so auch wieder ein gutes Stück weiter für mich, so im Kopf.
Hättest du den irgendwie anders inszeniert, den Bus?
Ja, ich mache das generell bei solchen Sachen, wenn ich die Zeit habe und keine Leute, die ich nerve, dabei habe, dann gehe ich da auch mal drum rum und versuche das mal aus verschiedenen Winkeln mir anzugucken. Mhm. Also generell bei solchen Subjekten, wo du sagst, boah, das ist ja mal cool, da würde ich dann schon versuchen, mal zu gucken, wie sieht das Ding zentral von vorne aus, frontal von der Seite, von hinten, von schräg unten, mal ein Detail rauspicken, den Scheibenwischer, die Scheibe, das Logo vorne oder vielleicht mal so ein paar Linien. Der hat ja diese Linien, diese Kerben, na, wie nennt man das? Diese Rillen da. Sowas könnte man natürlich auch super benutzen, um daraus irgendwie Linien zu machen, die irgendwo hinführen und so weiter. Also da gibt's schon viele Betrachtungsmöglichkeiten. du hast den halt jetzt einfach so zack, frontal drauf.
Schnappschuss, genau.
Und damit hat es natürlich schon wieder so ein bisschen Schnappschuss-Charakter. Du kriegst schönen Kontext damit, also National Theatre Bookshop, dann ist schon mal klar, das ist irgendwo beim National Theatre. Mhm. Dahinter sind noch Stühle, da könnte man sich jetzt fragen, ist der derjenige, der also die Stühle sehen nach Kaffee aus. Ist das ein Kaffee, das da drin ist, oder ist das er, der dann irgendwie Sachen verkauft, die die Leute dann da im Kaffee essen? Also da kann man sich viele Sachen vorstellen. Und hier hast du jetzt im Vordergrund die Platten, also nicht Plattenreifen, sondern die Gehwegplatten, die genau das Gegenteil von den anderen machen mit den Telefonzellen. Du hast hier jetzt Linien, die dich so nach rechts und links aus dem Bild eher rausführen. Merkst du das?
Ja, wobei ich die nehme ich nicht so mit und nicht so wahr, weil die halt auch, dadurch, dass die Platten so unterschiedliche Höhen haben, habe ich nicht das Gefühl von durchgehenden Linien, die da passieren. Nee,
hat man auch nicht wirklich. Da könnte man wahrscheinlich in der Nachbearbeitung die noch rauskitzeln. Die haben dann aber schon auch die Möglichkeit, trotzdem auch unterbewusst den Betrachter so ein bisschen so nach rechts und links so zu deflektieren.
Ja.
So im Blick. Und dann... Wobei, das könnte man dann schon wieder als eine Rahmung sehen, ne? So V-förmige Linien, die dann quasi den Bus wieder einbetten.
Ja, mit viel Wohlwollen, ne?
Ja. Das ist dann das umgedrehte V von dem Citroën-Logo vorne auf dem. Naja, das ist jetzt sehr herbeifabuliert.
Ja, irgendwas findet man immer, das hatten wir ja schon mal, dass man immer hinterher immer irgendwie schlau.
Also bei dem Bild fällt mir spontan ein, if in doubt, get closer.
Ja.
Also da wäre ich möglicherweise noch näher rangegangen und hätte versucht, vielleicht sogar so nah ran, dass irgendwie Teile des Busses gar nicht mehr im Bild sind. So ein bisschen was Angeschnittenes. Wenn man ja, so eine Idee.
Aber der Bus ist doch so schön.
Ja, der ist schon cool, klar. Also der Bus ist da, der ist einmalig, der ist super.
Ich kopp gerade so ein bisschen rum hier.
Ich kopp hier gerade mit den Händen.
Ja, kann man was Schönes draus machen, wenn der.
Also links weg, unten im Vordergrund, den Vordergrund vielleicht auch ein Stück weit weg.
Du willst halt den Bookshop noch lesen, ne? Das will man noch lesen, aber.
Ja, den Bookshop, vielleicht den Bus sogar so hinkroppen, dass der dann links fast aus dem Bild rausfährt.
Ja, genau.
Dann hast du plötzlich so ein Ding, was gefühlt, ich meine, der zeigt da von rechts nach links. Richtung ist in Bildern immer so eine interessante Geschichte. Also unsere Leserichtung links nach rechts ist einfach eine, ja, so unsere natürlichere Richtung. Das heißt, Sachen, die sich so von rechts nach links bewegen, zeigen, die erzeugen schon mal so eine gewisse Spannung. Also das macht das Ding hier auch. Und wenn du jetzt den noch so links quasi an die linke Kante vom Bild stellst, dann fährt der dir quasi links raus und fährt dann so ins Ungewisse.
Ja.
Und damit wird die Spannung natürlich nochmal erhöht. Also du erzeugst damit eine Spannung.
Ein bisschen gerader kann man ihn machen. Ja.
Ja, kann man noch ein bisschen, ja. So, machen wir noch ein, zwei Stück?
Na, nur zu.
Jetzt lass mich mal gucken, ob wir gerade weitermachen oder ob ich mir noch irgendwas Spezielles
ausdenke. Ja, genau, such dir mal was Feines aus.
Ich gehe mal. Ich zerhacke erstmal eins.
Ja.
Und zwar das allerletzte, den Vogel.
Der Vogel, der ist unscharf. Ja.
Erzähl mir doch mal, was das Bild soll. Erklär es mir mal.
Der Vogel flog so. Und ich hatte die Kamera in der Hand und dachte, gut, cool, Vogel fliegt, knips. Und habe einfach mal ein bisschen draufgehalten. Und das hat nicht funktioniert. Was ich aber erst gemerkt habe, nachdem ich es hochgeladen hatte.
Jetzt hast du scharfe Wolken,
genau.
Einen unscharfen Vogel.
Total für den Arsch.
Blende so klein, dass dein Sensor Staub rechts oben, rechts Mitte auch noch kräftig rauskommt im Himmel.
Also das kommt von der Blende?
Ja, je kleiner die Blende, desto mehr sieht man den Staub.
Ah ja.
Und das ist, lass mal schauen, was hast denn da?
Steht nichts bei, das war
auch aufgenommen wieder ein manuelles Objektiv. Aufgenommen, Next 6, okay, aber das sieht mir so nach Blende 16 oder kleiner aus.
Ja, ja, irgendwie sowas wird es gewesen sein, weil es extrem hell war auch an dem Tag.
Und dann ist das Bild auch noch so hoffnungslos unterbelichtet. Das ist also,
total kaputt.
Ich muss das mal eben komplett in die Tonne treten hier. Das sagt mir so nicht wirklich was.
Zu Recht.
Ja. Ja. Ja, also danke für die Angriffsfläche.
Na, aber gerne doch.
Und jetzt schnappen wir uns aber dafür im Gegenzug, noch zwei Stück. Blackfriars Platform. Das ist das Bild von dem Bahnhof London Blackfriars, was so viele Blautöne hat.
Ja.
Also da hast du von gegenüber des Bahnsteigs, also dass du den gegenüberliegenden Bahnsteig fotografiert. Ja,
davon habe ich eine ganze Serie. Das wird dann schön, weil es sieht halt 10-mal so aus. Also diese Sitzgelegenheit gibt es irgendwie 10-mal oder 8-mal. Mhm. Und ich habe die jedes Mal fotografiert mit Leuten drauf. Das ist jetzt nur eine so exemplarisch mal.
Mhm. Ja, und also was hast du gemacht? Also erstmal, ja, das ist von der Architektur, die vertikalen Linien, also die senkrechten sind, die passen so einigermaßen hin. Mhm. Also Kamera zeigt, es ist nicht zu weit nach hinten gekippt. Mhm. Also okay. Dann sitzt da eine Person auf so einer von 5 Sitzen in der Mitte, die mit so einem Edelstahl, mit so einem reflektierenden Edelstahlrücken ausgestattet sind. Dann ist das total blau beleuchtet oben.
Ja.
Was schön kontrastiert, also was es A irgendwie spannend macht, weil so eine Nachtszene mit Blau finde ich schön. Und dann kontrastiert das natürlich super mit diesen gelben Armstützen. Mhm. Also da schon wieder so ein Primärfarbkontrast. Da sitzt da also diese Frau rechts und dann läuft dieser Mann und du musstest natürlich ein bisschen länger belichten da und deshalb sieht man dann so sein hinteres Bein, wie es gerade gehoben wird, wird verschwommen, eben so Bewegungsunschärfe, er selber auch so ein bisschen, deutet die Bewegung an, macht es aber auch interessant und er läuft dann so rechts aus dem Bild raus. Und als Gegenpol gegen ihn hast du auf der anderen Seite vom Bild eine Security Cabin.
Ja.
Was ich vermute mal eine Hilfe, ich werde angegriffen, ich schließe mich da jetzt ein,
ich Kabine. Keine Ahnung, ich glaube, da sitzt eher so ein Sicherheitsmitarbeiter drin.
Da ist ja jetzt, Moment, securitycabins.com, da ist eine URL drauf. Portable, warte mal, Security Cabins, Specialist Supplier of both temporary buildings and portable kiosks, cabins and anti-vandal cabins, also Anti-Vandalismus-Kabinen. Mhm. Welfare Trailers, also Kicks und Cabins, suitable for use as security cabins, guards cabins, ticket kiosks, retail kiosks, merchandise, etc. Okay, also das scheint eher so ein Kiosk-Anwendung zu sein. Ich dachte jetzt, ne, weiß ja nicht, das harte Pflaster in London, dass da vielleicht irgendwie ständig irgendwie Frauen belästigt werden und die können sich dann da einschließen oder so. Keine Ahnung. Wobei, das ist ja blöd, dann sitzt er in der Falle. Hoffentlich ist ein Telefon drin.
Genau. Hoffentlich ist das Telefon da drin angeschlossen. Das ist also, dann wieder so ein Film mit Jodie Foster.
Aber genau. Wie ist das nochmal, ne? Safety Room?
Panic Room, genau.
Panic Room, genau. Panic Cabin. Nee, aber da, du siehst schon, ne? Das ist so ein für uns ungewohntes Objekt da. Dann fabuliert man mal. Gehen die Gedanken spazieren und man fragt sich, was ist das und baut sich eine Geschichte. Also das Bild hat eine Geschichte, gefällt mir gut. Und ich finde auch die Komposition schön. Also dass du quasi das hellste, kontrastreichste im Bild, was auch die größte Schärfe hat, ist dann in der Mitte eben diese Reihe Sitze.
Ja.
Und die dann auch tatsächlich mittig zu komponieren und zu sagen, nur gut, die Frau, die sitzt dann ein bisschen rechts und der Mann läuft aus dem Bild raus und links die Cabin, aber irgendwie, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Da ist der Kontrast hoch, da ist die Schärfe gut, da ist dieser Blau-Gelb-Kontrast. Das Blau, das spiegelt sich ja auch nochmal in diesem Edelstahl wieder, von diesen Sitzen. Also da hast du dann so eine coole Farblichkeit und das mag ich. Also erzählt eine Geschichte.
Ich hätte Glück gehabt.
Das hat jetzt den unscharfen Vogel gerade wieder aufgewogen.
Ja, uff.
Uff, Glück gehabt. Und dann, last but not least, Westminster.
Westminster, okay.
Was denkst du, was ich dazu sag?
Naja, erstmal kippt das Gebäude am Rand, ne? Weil das Objektiv so...
Nicht nur das Gebäude, das biegt sich ja vor Lachen.
Das kommt halt vom Objektiv, ne?
Ja, das finde ich jetzt gar nicht, also das mir gefällt das Bild.
Ich finde es ein bisschen schade, also insgesamt weitwinkliger wäre schön gewesen. Ich hätte halt gerne das Gebäude rechts ganz drauf gehabt und ich hätte auch gerne links noch ein bisschen mehr gehabt. Mhm. Also der Fluss ist links so abgeschnitten irgendwie, das finde ich ein bisschen doof.
Also das braucht mit Sicherheit noch ein bisschen Nachbearbeitung, das auf jeden Fall. Was mir total gut gefällt, ist das dann, ist das Licht.
Ja.
Und zwar auf Westminster vorne diese Terrasse mit diesen gelb-orangen Lichtern, die sich dann unten nochmal im Wasser spiegeln. Mhm. Und wenn du jetzt da mal so ein bisschen mit den Kontrasten spielst, mit der Lokalschärfe spielst, vielleicht auch den Wolken noch so ein bisschen mehr Drama verpasst, unten den Fluss noch ein bisschen, die Themse noch ein bisschen, auch noch so ein bisschen crisper machst, dann finde ich das cool. Und dass die links abgeschnitten ist, nö, das erzeugt ja wieder Weite, das erzeugt ja wieder so ein bisschen was Interessantes. Und
mir nicht genug, also mir fehlt da was.
Ich muss gerade mal schauen, ob ich dieses Bild mal mir zum Spaß einfach schnappen kann. Kann ich das alle Größen anzeigen? Ich bastel da jetzt mal kurz dran rum. Du hast es ja in relativ große Auflösung hochgeschoben. Und ich mache jetzt mal, ich meine, das ist natürlich toll für die Zuhörer. Ich versuche mal zu erzählen, was ich hier tue.
Ja.
Ich schmeiß mir das jetzt mal ganz kurz auf den Rechner. So viel Zeit muss sein. Speichern unter. Ich klaue jetzt mal dein Bild.
Ja, mach nur.
Ah, nee. Save as. Aha, du hast so eine Einstellung eingestellt, bei der man das Bild nicht mehr runterladen kann. Man kann sich das nicht klauen.
Warte mal.
Macht nichts, ich mache jetzt einen Screenshot davon. Ich mache jetzt mal was total, also das ist jetzt qualitativ natürlich echt eine Challenge. Bastel hier mal kurz so zwei, drei Kleinigkeiten. Also was ich jetzt tun werde, ist jetzt folgendes. Ich nehme das Bild, also wer das machen möchte, wer das mitmachen möchte, soll das ruhig mal tun. So, was ich jetzt tue, ist, ich schmeiß jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal und ziehe mal die Schatten ein bisschen nach oben. Also ich mache jetzt die unteren Bereiche ein bisschen heller. Jetzt nehme ich mir einen Pinsel und pinsel mal nur die Highlights ein bisschen dunkler auf den Wolken. Also ich pinsel jetzt in der linken oberen Ecke die Wolken noch ein bisschen crisper. Jetzt gehe ich mal und knall mal den Kontrast noch ein bisschen hoch. Ach nee, warte mal, nicht auf dem Pinsel, sondern generell den Kontrast. Also jetzt wird das ein bisschen knackiger, bisschen die Schatten noch hoch. Jetzt gefällt mir aber der Pinsel links oben nicht mehr so gut. Kann man die Highlights noch ein bisschen runterziehen. Jetzt gebe ich es, jetzt trickse ich mal ein bisschen rum und sag mal, die Themse, die darf ruhig noch ein bisschen grüner sein. Also kriegt die jetzt noch so einen leichten, oh nee, das ist hässlich. Eher so ein grünen Blau, so ein Türkis. Ja, so gefällt mir das. So, dann haben wir nämlich jetzt hier diesen Blau. Der Blau oben, das Blau oben im Himmel, das darf ruhig auch noch so ein bisschen knalliger sein. Das heißt, ich gehe jetzt daher und knall da mal die Farbsättigung noch ein bisschen rein. Jetzt mache ich nochmal einen Pinsel und mal auf diesen orangen Lichtern, die ja an sich sehr hübsch sind, aber dürften vielleicht auch noch ein bisschen mehr knallen. Also die bekommen jetzt noch ein bisschen mehr Farbsättigung, damit die einfach noch so ein bisschen eine deutlichere Sprache sprechen. Und jetzt schmeiße ich dieses Bild und exportiere es mal und schick's dir mal eben. Und dann darfst du gleich mal sagen, was du möchtest.
Dann halte ich die mal. Oh. Ja, das macht ja dann doch nochmal ein bisschen was aus, ja.
Kann man.
Wobei der Himmel.
Ich hab's jetzt extrem natürlich gemacht. Ja.
Also links oben, also die Wolken links oben, die sehen mir ein bisschen zu.
Wobei die Farben sind im Original drin.
Ghostbusterig aus.
Ja. Das ist natürlich jetzt ganz bewusst so ein bisschen over the top, ja. Damit man tatsächlich den Unterschied auch sieht.
Wie hast du jetzt das Wasser grüner gemacht? Also hast du tatsächlich einfach einen Kringel ums Wasser gezogen und gesagt, mach hier mehr Grün hin?
Du kannst so einen Pinsel bauen in Lightroom, wo du dann auch so noch ein bisschen Färbung mit reingibst. Und da habe ich einfach noch ein bisschen Grün mit reingegeben.
Ja, sehr schick. Vor allen Dingen, dass es knackiger ist, gefällt mir. Also das ist nicht so breiig, also weil mein Original sieht noch ein bisschen breiig aus.
Und das ist genau das Thema Kontraste in Bildern. Also ja. Deshalb gefällt mir das, weil ich habe mir das Bild im Original angeschaut und gesagt, oh, ich weiß exakt, was ich damit machen möchte. Ja. Und das ist eben, ne, den blauen Teil des Himmels ein bisschen blauer. Diese rot-orange, ne, diese rötliche, lila-violett, was ist denn das, links oben, Färbung, die ist im Himmel angelegt, die ist da. Die ist nur nicht so heftig irgendwie. Aber das hat jetzt einfach so, das knackt mehr und jetzt haben wir plötzlich auch alle, also so die drei Farbbereiche des Spektrums mit drin. Also das Rot ist links oben so ein bisschen angelegt, das Grün ist jetzt unten in der Themse und das Blau ist rechts oben im Himmel und das Gelb, das gehört mehr so zum Rotbereich. Also wir haben so das komplette Spektrum abgedeckt und das macht so ein Bild dann auch man ist ein bisschen zufriedener, wenn man so ein Bild anschaut, wenn da so Zumindest bei manchen Bildern. Also bei diesem Bild funktioniert das richtig gut. Wie gesagt, das ist jetzt von einem Screenshot eines JPEGs nachbearbeitet.
Sieht
das
heißt, aber, mit dem Original. Sieht aus als das Original.
Mit dem Original RAW könntest du da deutlich mehr noch damit machen.
Ja.
Aber mit so ein paar kleinen Schritten kann man schon so ein bisschen dran basteln.
Ich werf das dann einfach zusätzlich noch in meinen Flickr-Feed und dann ist da.
Mach das ruhig. Ja. Das ist jetzt auch von der Auflösung halt Screenshot-Auflösung. Also das.
Ja, aber man sieht, es reicht eigentlich, ne?
So, um es sich so anzuschauen, klar, das würde ich mir so auf eine Website packen.
Ja.
Das geht, besser geht's immer, aber muss nicht wirklich. Tja. So viel zu deinen Bildern. Cooles Zeug dabei.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, immer doch. Gerne doch.
So, das Teil ist jetzt auch im Feed. Du fährst jetzt schon wieder in Urlaub, ne?
Du, das ist ja alles Arbeit, ne? Das ist ja kein Urlaub.
Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Ja. Ja, ein bisschen Urlaub ist das schon immer. Ich will jetzt tatsächlich so ein bisschen Arbeitsurlaub, aber ganz netter. Und zwar werde ich jetzt für 10 Tage um die britischen Inseln schippern auf einer Kreuzfahrt, wo ich mit darf, weil ich da Fotografie unterrichte. Das ist die Macmania 17. Das ist von diesem amerikanischen, der hat das mal als Geek Cruises gestartet.
Mhm.
Also Kreuzfahrten mit Thema. Und der mietet dann auf so Kreuzfahrtschiffen immer ein Kontingent an Räumen oder an Kabinen und nimmt Dozenten mit und ist dann irgendwie eine Woche, zwei unterwegs irgendwo auf der Welt und hat eben jetzt ein paar Leute dabei, unter anderem mich und einige Leute aus dem Mac-Bereich. Deshalb heißt das Ding Macmania. Da gibt es auch andere thematische Dinge. Also da gibt es dann auch die so eine Opern-Cruise, wo dann irgendwelche Opernsänger dabei sind, die was über ihr Ding erzählen. Und eine Scientific American Cruise, wo er dann mit Lesern der Zeitschrift irgendwie Sachen macht. Und tja, hier sind jetzt ein paar, unter anderem Derek Story dabei, Don McAllister kennt man vielleicht, der macht diese Screencasts online. Bob Levides ist dabei, das ist der schreibt für den Houston Chronicle, der ist Journalist, schreibt über Mac und da sind halt dann lauter Leute dabei, die sich mit dem Thema mehr beschäftigen wollen und dabei noch einen kleinen Urlaub machen wollen und
Es klingt wie jetzt nicht der unangenehmste Job, den man machen kann.
Ich mach das gerne.
wo du Thema sagtest, worüber reden wir in der nächsten Sendung? Weißt du das schon?
Nö, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir dann, während ich um die britischen Inseln schipper. Lasst euch überraschen.
Ein guter Plan. Das war die 7. Fotografie. Vielen Dank, Chris Marquardt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.